Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Anlässlich der Taufe werden wir heute unsere Reihe über das Thema Geld unterbrechen und uns heute einen Abschnitt anschauen aus dem Johannesevangelium, Johannes Kapitel 10. Wir werden Gottes Wort hören aus den Versen 27 bis 30. Ich lese aber wegen des Zusammenhangs ab Vers 1. Johannes 10, ab Vers 1. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus. Sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und bin den meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind, auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um dieser Worte willen. Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Weshalb hört ihr auf ihn? Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen? Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus, so sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Jetzt der Abschnitt für die Predigt. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wenn du sagst, du bist Christ, dann hast du dir vielleicht schon einmal folgende Frage gestellt. Bin ich eigentlich auch morgen noch Christ? Bin ich eigentlich auch übermorgen noch Christ? Bin ich in 2, in 5, in 10 Jahren? Bin ich auf meinem Sterbebett noch Christ? Vielleicht denkst du so zurück über dein Leben nach und du merkst, wie du früher, vielleicht in deinen Jugendjahren oder so, irgendwelche Überzeugungen hattest, die du heute für völlig kindisch hältst. Und sich deine Überzeugung über die Jahre geändert hat. Und vielleicht stellst du dir ja von Zeit zu Zeit die Frage, könnte das nicht auch, wenn ich in die Zukunft blicke, irgendwann so mit meinem Glauben passieren? Kann ich wissen, dass ich morgen und übermorgen noch Christ bin? Und wenn ich das wissen kann, woher kann ich das wissen? Die Frage ist ja nicht theoretisch. Das ist ja keine theologische Frage, über die man mal nachdenken kann, aber es auch nicht so wichtig ist, sondern sie ist ja ganz praktisch. Sie betrifft unser Herz, unser Leben. Denn wenn ich heute ernst nehme, was die Bibel über die Menschen sagt, die nicht zu Jesus gehören, dann ist es ja total wichtig zu wissen, ganz persönlich wichtig zu wissen, bin ich morgen, bin ich übermorgen und so weiter, bin ich dann überhaupt noch Christ? In Johannes 10 verwendet Jesus durchgängig das Bild vom guten Hirten und den Schafen. Er ist der gute Hirte und die, die an ihn glauben, das sind seine Schafe. Und er spricht dort in diesem Abschnitt von falschen Hirten, von unguten Hirten, könnten wir sagen. Und die Pharisäer, die das hören, die merken ziemlich schnell, dass er damit unter anderem sie meint. Und diese falschen Hirten, die haben entweder das Ziel, der Herde zu schaden, oder sie haben das Ziel, oder sie kümmern sich nicht wirklich um die Herde. Der gute Hirte ist anders. Der gute Hirte ist sogar dazu bereit, sein Leben für die Schafe zu geben. Aber es gibt eben nicht nur falsche Hirten. Es wird auch deutlich, es gibt auch falsche Schafe. Menschen, die denken, sie würden zu Gott gehören, aber in Wirklichkeit gehören sie gar nicht zu ihm, weil sie nicht an ihn glauben. Jemand, der ein echtes Schaf ist, der glaubt an den guten Hirten. Auch das macht Jesus deutlich. Und dann kommt der Abschnitt für die heutige Predigt. Und Jesus tut in diesem Abschnitt, in diesen letzten Versen, zwei Dinge. Einmal fasst er zusammen, was er in diesem Kapitel bisher gesagt hatte. Über sich als den guten Hirten und über seine Schafe. Aber er tut noch etwas Zweites. Er spitzt das auch zu. Er spitzt es zu auf diese Frage. Wenn ich ein Schaf des guten Hirten bin, bleibe ich das dann auch morgen oder übermorgen? Und die Antwort, die Jesus in diesen Versen gibt, ist unmissverständlich. Ja, wenn du ein Schaf des guten Hirten bist, dann bleibst du das für immer. Und das ist mein Thema für heute. Für immer ein Schaf des guten Hirten. Wir wollen uns drei Dinge anschauen. Erstens den Grund dafür, der lautet, du wirst gehalten. Zweitens die Folge davon, du hörst und folgst. Und das dritte ist das Ziel, du lebst ewig. Für immer ein Schaf des guten Hirten. Der Grund, du wirst gehalten. Die Folge, du hörst und folgst. Und das Ziel, du lebst ewig. Und wenn wir diesen Abschnitt so lesen, diese Verse, dann haben wir viele kurze Aussagen, die Jesus hier macht. Und sie wirken ja erstmal so, als wären sie einfach nur aneinandergereiht. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe und so weiter. Und ich glaube, deswegen ist es hilfreich, dass wir die Aussagen, die Jesus hier macht, etwas sortieren. So können wir dann besser verstehen, welche grundsätzliche Aussage, welche grundsätzliche Botschaft Jesus uns hier vermittelt. Und wir werden heute also immer wieder ein bisschen springen in diesen vier Versen. Und deswegen möchte ich euch umso mehr ermutigen, die Bibel aufgeschlagen zu lassen heute für diese Predigt, um das ein bisschen mitzuverfolgen. Im Kern sagt Jesus, wie wir schon beim Titel der Predigt gesehen haben, dass du für immer ein Schaf des guten Hirten bleibst, wenn du heute an ihn glaubst. Und als erstes wollen wir uns jetzt anschauen, was Jesus uns über den Grund dafür sagt, warum wir für immer ein Schaf des guten Hirten bleiben werden. Das ist mein erster Punkt, der Grund, warum du für immer ein Schaf des guten Hirten bist. Du wirst gehalten. In Vers 29 lesen wir, dass der Vater dem Sohn die Schafe gegeben hat. Das heißt, du bist ein Geschenk von Gott dem Vater an Jesus, seinen Sohn. Und die Frage, die du jetzt vielleicht stellst, wann ist denn das passiert? Wann hat denn der Vater dem Sohn mich geschenkt? Und Jesus verrät es uns hier in diesem Abschnitt nicht, aber der Rest der Bibel zeigt es uns sehr deutlich. Im Epheserbrief zum Beispiel, in Kapitel 1, Vers 4, lesen wir, dass der Vater uns in Jesus Christus vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Im Buch der Offenbarung, in Kapitel 13, lesen wir, dass Jesus bereits seit Grundlegung der Welt dazu bestimmt war, für uns zu sterben. Und ebenfalls im Buch der Offenbarung, Kapitel 17, lesen wir, dass seine Kinder bereits seit Grundlegung der Welt im Buch des Lebens stehen. Gott hat seinen Sohn also bereits zum Hirten für die Schafe eingesetzt, bevor er überhaupt damit angefangen hat, diese Welt zu schaffen. Oder runtergebrochen auf dich. Gott hat dich schon seinem Sohn geschenkt, da gab es dich noch gar nicht. Da gab es auch deine Eltern noch nicht, da gab es noch nicht mal diese Erde. Verrückt, oder? Jesus sagt, mein Vater, der sie mir gegeben hat, und das war auch damals schon eine ganze Weile her. Und einige Zeit später im Johannesevangelium, es ist kurz bevor Jesus ans Kreuz gehen würde, da betet er zu seinem Vater und er sagt in dem bekannten hohepriesterlichen Gebet in Kapitel 17, ich bitte für sie, meine Kinder, meine Schafe, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Die gleiche Formulierung. Gott, der Vater, hat sie dem Sohn gegeben. Vor Grundlegung der Welt hat der dreieinige Gott also bereits das Projekt begonnen, dich zu seinem Kind zu machen. Deswegen betet der Psalmist in Psalm 100, Vers 3, Gott hat uns gemacht und nicht wir selbst. Und wozu hat er uns gemacht? Zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Aber das ist längst nicht alles. Jesus hat die Schafe nicht einfach von seinem Vater in Empfang genommen, sondern er hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedes einzelne von diesen Schafen kennenzulernen. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern wirklich kennenzulernen. Und ich kenne sie, sagt Jesus über die Schafe in Vers 27. Nun ist es so, Jesus ist Gott und Gott kennt nun mal zwangsläufig jeden Menschen. Gott ist allwissend und er hat jeden Menschen erschaffen. Aber bei diesem Satz, ich kenne sie, geht es um viel mehr. Mit dieser Aussage, ich kenne sie, sagt Jesus, ich kenne dich wirklich. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was dich bewegt. Ich weiß, was dich traurig macht und ich weiß, was dich froh macht. Ich weiß, welche Sünden dir das Leben schwer machen und wie du damit zu kämpfen hast. Ich kenne dich mit Namen. Du bist nicht einfach nur ein Geschöpf unter vielen, du bist ein Schaf meiner Herde. Mit dir habe ich einen Bund geschlossen. Du bist mein geliebtes Kind. Das alles steckt in diesem Satz und ich kenne sie. Im selben Kapitel sagt Jesus über den guten Hirten, dass er seine Schafe bei ihrem eigenen Namen ruft, Vers 3. Im biblischen Denken ist es so, dass der Name eines Menschen und seine Identität, also wer er ist, das hängt ganz eng zusammen. Viel enger als in unserem Denken heute. Ich kann zum Beispiel heute Leute mit Namen kennen und ich weiß gar nicht wirklich, wer sie sind oder was sie bewegt. Aber wenn die Bibel uns sagt, dass Jesus uns mit unserem Namen kennt, dann bedeutet das, dass Jesus uns selbst wirklich kennt und liebt. Oder um es etwas theologischer zu sagen, dass er mit uns, mit dir, einen Bund geschlossen hat. Ja, es ist so, der Vater hat dich dem Sohn vor langer Zeit gegeben. Der Sohn ruft dich beim Namen und jetzt sorgen beide zusammen dafür, dass nichts und niemand dich aus der Herde des guten Hirten wieder herausreißt. Vers 28, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, die Schafe, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Kurz gesagt, Jesus hält dich fest. Niemand kann dich aus seiner Hand herausreißen, deswegen wirst du nicht verloren gehen. Nicht morgen, nicht übermorgen, noch nicht auf deinem Sterbebett. Und dieser Punkt ist Jesus so wichtig, dass er ihn in den Versen 29 und 30 vertieft. Er sagt, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Aussage von Vers 28 ist, niemand kann sie aus der Hand von Jesus reißen, die Schafe. Aussage von Vers 29, niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Der Vater ist nämlich größer, stärker, mächtiger als alle anderen. Das heißt, Vater und Sohn arbeiten Hand in Hand und halten dich fest in der Herde des guten Hirten. Damit niemand auf die Idee kommt, wenn Vater und Sohn zusammenarbeiten, dann sind das auch zwei verschiedene Götter, fügt Jesus hinzu, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Zwei Personen, ein Gott. Ein Gott, der dich als dein guter Hirte festhält, egal was passiert. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Nicht einmal du selbst. Der amerikanische Pastor John MacArthur sagte es einmal treffend so, wenn du deine Errettung verlieren könntest, dann würdest du sie verlieren. Aber es ist eben nicht dein Ding, sondern Gottes Ding. Er hält dich fest. Auch Paulus wusste das und deswegen sagt er in Philipper 1, Vers 6, denn ich bin überzeugt, dass der, welcher in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Weißt du, Gott hat dieses Projekt mit dir begonnen vor Grundlegung der Welt, als er dich seinem Sohn geschenkt hat, noch bevor es dich gab. Und Gott ist ein Gott, der keine halben Sachen macht. Er fängt nicht an mit etwas und gibt dann unterwegs mittendrin auf. Wenn du heute an Jesus Christus glaubst, dann darfst du wissen, es ist etwas, was Gott vor Grundlegung der Welt mit mir begonnen hat. Und deswegen ist es auch etwas, was er bis in alle Ewigkeit mit mir durchziehen wird. Niemand kann dich aus Gottes Hand reißen. Niemand. Und Paulus bestätigt diese Wahrheit im Römerbrief in Kapitel 8. Wir haben das eben gelesen und ich möchte noch mal einige Verse daraus vorlesen. Da fragt Paulus rhetorisch, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was bedeutet das für unsere Kinder hier in der Gemeinde? Wir wissen bei den Kindern nicht definitiv, ob sie Schafe des guten Hirten sind oder werden. Wir kennen ihr Herz nicht, wir können da nicht reinschauen und wir kennen auch ihre Zukunft nicht. Aber trotzdem dürfen wir wissen, dass sie in der Herde des guten Hirten, nämlich hier in der Gemeinde, aufwachsen. Sie sind Teil dieser Gemeinschaft, Teil dieser Schafherde. Und deswegen gelten ihnen auch die Verheißungen Gottes, die er an diese Schafherde richtet. Deswegen sagt Petrus am Pfingstfest den Juden, die gerade Christen geworden sind, dass ihnen, aber nicht nur ihnen, sondern auch ihren Kindern die Verheißungen Gottes gelten. Wisst ihr, unsere Kinder, die wachsen innerhalb der Herde des guten Hirten auf. Sie sind nicht fremd den Bündnissen der Verheißungen, wie Gott es einmal über Menschen sagt, die überhaupt nichts mit Gott zu tun haben. Sondern sie sind Teil der Herde, die Gott mit seinen großartigen Verheißungen beschenkt hat. Teil unserer Gemeinschaft. Und deswegen haben wir ihnen mit der Taufe heute auch das Zeichen der Zugehörigkeit zu dieser Herde gegeben. Das Zeichen der Verheißungen Gottes. Es ist Gott, der uns festhält. Und wir bitten ihn, dass er das auch mit unseren Kindern tut. Aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt einfach rumsitzen und Däumchen drehen und Gott mal machen lassen. Oder um im Bild zu bleiben, es bedeutet nicht, dass wir einfach faul auf dem Arm des guten Hirten sitzen und unsere Beine baumeln lassen. Nein, die Schafe des guten Hirten verdanken alles Gott. Und doch sind sie außerordentlich aktiv. Und das macht Jesus gleich im ersten Vers deutlich. Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Die Folge davon, das ist mein zweiter Punkt, die Folge davon, dass du für immer ein Schaf des guten Hirten bist, du hörst und folgst. Schafe des guten Hirten erkennt man in dieser Welt daran, dass sie auf die Stimme des guten Hirten hören und ihm nachfolgen. Und wie hören wir die Stimme des guten Hirten? Ganz klar, hier in seinem Wort. Und das ist gar nicht so einfach, denn es gibt ja heute in dieser Welt tausende von Stimmen, die um unsere Aufmerksamkeit kämpfen. Kauf das, kauf unser Produkt, kauf lieber weniger, klebe dich hier auf der Straße fest, klebe lieber gar nicht aus Umweltgründen, dreh die Heizung runter, sei du selbst, nee, sei lieber wie ich, geh wählen, wählen bringt eh nichts, schau nicht die WM, schau die WM doch. Und wir hören alle diese Stimmen jeden Tag. Und es ist natürlich nicht falsch, auch auf einige dieser Stimmen zu hören. Aber was ist die Stimme, auf die wir als Schafe hören? Was ist die Stimme, auf die wir als Schafe des guten Hirten hören? Es ist die Stimme des guten Hirten in seinem Wort. Und anhand von diesem Wort sollen wir jetzt alle anderen Stimmen überprüfen, die so zu uns kommen. Denn dieses Wort ist der Maßstab, ob andere Stimmen gut oder schlecht sind, ob andere Stimmen Wahrheit sind oder Lüge. Und dabei müssen wir ganz realistisch sein. Viele Stimmen sind böse Stimmen, Stimmen, die dich aus der Herde rausziehen wollen. Und die Frage an dich ist, auf welche Stimme hörst du in deinem Leben? Bei der Frage, wonach du dein Leben ausrichtest. Und eng verbunden damit ist die Frage, wem folgst du? Die Schafe des guten Hirten, die folgen dem guten Hirten, weil sie seine Stimme hören. Ja, ein Kennzeichen eines Schafs ist, es hört die Stimme des guten Hirten und folgt ihm nach. Jesus ist da sehr deutlich, er sagt ganz klar, ja, Jesus hält uns, aber während er uns hält, macht er uns zu aktiven Hörern und Nachfolgern. Ich wiederhole das nochmal, weil es so wichtig ist. Unser erster Punkt war, Jesus hält dich. Unser zweiter Punkt ist jetzt, während er uns hält, macht er uns zu aktiven Hörern und Nachfolgern. Natürlich ist unser Hören und Nachfolgen nicht perfekt. Auch als Schafe des guten Hirten haben wir alle Momente, wo wir anderen Stimmen in dieser Welt viel eher zuhören als der Stimme des guten Hirten. Wir alle neigen immer wieder dazu, anderen Göttern nachzufolgen, nicht dem wahren Gott. Aber die Grundausrichtung unseres Herzens ist, ich weiß, dass da keine Stimme in dieser Welt ist, die schöner ist, die wahrer ist, die hoffnungsvoller ist als die Stimme des guten Hirten. Die Grundausrichtung meines Lebens ist, ich folge Jesus nach. Und leider sieht Nachfolgen, mal bildlich gesprochen, ungefähr häufig so aus. Ich probiere zu laufen, falle hin, stehe wieder auf. Und während ich aufstehe, rutsche ich aus und zwar rutsche ich dabei auch noch nach hinten. Auf allen Vieren krabbel oder krieche ich vorwärts zum nächsten Stuhl, ziehe mich hoch, ich stehe ganz kurz, sehr wackelig. Und dann kommt irgendein Knüppel und haut mich wieder um. Dann gibt es starke Arme, die mir wieder auf die Beine helfen und ich kämpfe mich weiter Zentimeter um Zentimeter. Aber immer mit dem Blick auf den guten Hirten. Ein Pastor fragte einmal ein Mädchen, was Mitglied seiner Gemeinde werden wollte. Sag mal, ist doch seltsam, bevor du Christ warst, hast du gesündigt und jetzt sündigst du immer noch. Was ist denn der Unterschied zwischen früher und heute? Und sie antwortete, früher lief ich der Sünde hinterher, heute laufe ich vor der Sünde weg. Ja, wie unbeholfen das in unserem Leben häufig aussieht, haben wir eben gesehen. Aber die Richtung stimmt. Schafe des guten Hirten, sie hören und folgen. Und das macht Jesus schon am Anfang von Kapitel 10 deutlich. In Vers 4 sagt er, und wenn der gute Hirte seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Die Richtung stimmt bei den Schafen. Wenn du das jetzt alles hörst, Jesus hält mich und wir sind dazu berufen, nachzufolgen und zu hören, dann stellst du dir vielleicht die Frage, wie ist das aber mit Menschen, denn ich kenne solche Menschen, die haben sich einmal zu Jesus bekannt. Die waren auch in der Gemeinde, aber irgendwann haben sie die Gemeinde verlassen, nicht mehr auf Jesus gehört und haben auch aufgehört, ihm nachzufolgen. Wie kann das sein, wenn der gute Hirte uns doch festhält? Diese Frage stellt sich nicht erst heute. Die hat sich auch schon zu biblischen Zeiten gestellt. Da war zum Beispiel Judas, der Jünger von Jesus. Er muss sich das mal vorstellen, er ist 3 Jahre mit Jesus mitgegangen, Schritt für Schritt. Er hat all die Wunder gesehen, all die Predigten gehört. Er hat gesehen, wie Jesus sich wieder und wieder als der verheißene Messias, als Gottes Sohn offenbart hat. Und am Ende hat er ihn verraten. Noch nicht mehr den Weg zur Buße gefunden. Oder Paulus. Paulus hatte einen Mitarbeiter namens Demas. Und jahrelang hat dieser Demas den Paulus unterstützt bei allem, was Paulus gemacht hat. Am Ende seines Lebens muss Paulus über diesen Demas schreiben, Demas hat mich verlassen und die jetzige Weltzeit lieb gewonnen. Wie passt das mit der Wahrheit zusammen, dass Gott uns doch festhält? Johannes beantwortet uns das in seinem ersten Brief. Er schreibt dort in Kapitel 2, Vers 19 über Leute, die damals in der Gemeinde gewesen waren und jetzt die Gemeinde verlassen haben. Sagt über sie, sie sind von uns weggegangen. Aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, dann wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. In anderen Worten, was Johannes hier sagt, wer sich zu Jesus bekennt, aber irgendwann sich abwendet, der zeigt, dass er niemals wirklich geglaubt hat. Sonst wäre er dabei geblieben. Denn dann hätte ihn niemand aus der Hand des guten Hirten reißen können. Und das Ganze lehrt uns die Bibel jetzt nicht, um dich heute zu verunsichern. Wenn du heute an Jesus glaubst und wenn du auf ihn hörst und ihm nachfolgst, selbst mit all den Schwächen und all dem Hinfallen, dann darfst du wissen, er hält mich fest. Wenn du dir doch voller Sorge die Frage stellst, könnte das, wie bei Judas und Demas, vielleicht auch auf mich zutreffen, dann möchte ich dir zusagen, schon allein, dass du dir diese Frage stellst, die zeigt, dass du ein wirkliches Schaf des guten Hirten bist. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass du heute Morgen feststellst, dass du noch gar kein Schaf des guten Hirten bist. Dass du immer wieder gerne auf alle möglichen Stimmen in dieser Welt hörst, nur nicht auf die Stimme des guten Hirten. Und falls das so ist, dann rufe ich dich dazu auf. Lauf zum guten Hirten. Höre auf ihn, folge ihm nach. Und dann darfst du wissen, dass der gute Hirte dich mit Namen kennt und beim Namen nennt. Er verspricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Komm zum guten Hirten. Auch in diesem zweiten Punkt, Hören und Nachfolgen, stellt sich die Frage, was bedeutet das für unsere Kinder? Wir haben eben gesehen, sie wachsen hier in der Herde des guten Hirten auf, in der Bundesgemeinschaft Gottes, mit all den wunderbaren Verheißungen, die für die Gemeinde gelten. Aber das bringt sie nicht automatisch in den Himmel. Sie sind, wie wir alle anderen, verpflichtet, auf Jesus zu hören und ihm nachzufolgen. Paulus zeigt uns im Römerbrief im 6. Kapitel ein ganzes Kapitel lang, wie uns die Taufe dazu aufruft, Jesus wirklich nachzufolgen. Und daran sollen wir als Eltern sie immer wieder erinnern, wenn sie größer werden. Als Schaf des guten Hirten bist du reich beschenkt, aber du hast auch eine große Verantwortung, nämlich dem guten Hirten zuzuhören und ihm nachzufolgen. Ich glaube, wir haben auch insgesamt eine Verantwortung, nicht nur als Eltern, sondern auch die Paten, aber vor allem die gesamte Gemeinde. Die Verantwortung für die Kinder unserer Gemeinde zu beten, ihnen das Wort des guten Hirten weiterzusagen und ihnen vorzuleben, wie man als Schaf des guten Hirten nachfolgt. So dass sie dann hoffentlich irgendwann selbst sagen, der gute Hirte, der ist so gut. Ich möchte ganz bewusst zu der Herde gehören, in die ich hineingeboren wurde. Schafe des guten Hirten hören wir und wir folgen nach. Aber was ist eigentlich das Ziel unserer Reise? Wo geht der gute Hirte eigentlich mit uns hin? Und die Antwort lautet, das ewige Leben ist unser Ziel. Das ist mein dritter und letzter Punkt. Das Ziel für dich als Schaf des guten Hirten, du lebst ewig. Jesus sagt in Vers 28, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Es gab im Römischen Reich mal einen Kaiser, der hieß Marc Aurel. Der war kein Christ, aber er sagte einmal etwas, was ich sehr, sehr treffend finde. Er sagte, nicht den Tod sollen wir fürchten, sondern dass wir niemals anfangen zu leben. Marc Aurel spielt in diesem Zitat mit zwei Bedeutungen des Wortes Leben. Ja, einmal ist Leben nur so ein bloßes Existieren, mein Herz schlägt. Und dann gibt es Leben als wirklich erfülltes, fröhliches, glückliches Leben. Und Menschen, die den guten Hirten nicht kennen, sie leben irgendwie in dieser Welt. Und Jesus sagt, irgendwo leben sie aber doch nicht. Sie existieren zwar, aber sie kennen das wirkliche Leben nicht. Hier in Vers 28 sagt Jesus in Anführungszeichen nur, ich gebe ihnen das ewige Leben. Aber im selben Kapitel in Vers 10 vertieft er das und bringt es noch deutlicher auf den Punkt. Er sagt dort, ich bin gekommen, damit die Schafe das Leben haben und das Leben im Überfluss haben. Der gute Hirte gibt seinen Schafen, der gute Hirte gibt dir das ewige Leben. Dein guter Hirte möchte, dass du wirklich lebst, im Überfluss lebst. Und dieses Leben, von dem er spricht, das ist erstens ewig, denn es hört nie auf. Und dieses Leben ist zweitens eben ein Leben, in dem du völlig zufrieden, wunschlos glücklich bist. Ein Leben, was den Titel Leben wirklich verdient. Und dieses Leben beginnt drittens schon hier. Ja, es ist nicht ein Leben, was erst im neuen Jerusalem beginnt, nach deinem Tod, sondern es beginnt ab dem Moment, wo du ein Kind Gottes, ein Schaf in seiner Herde bist. Und es gibt natürlich einen riesen Unterschied zwischen dem Anfang dieses ewigen Lebens, vor deinem Tod, und der zweiten Hälfte, die dann in alle Ewigkeit dauert. Hier auf der Erde ist unser neues Leben noch getrübt von Leid, von Sünde und von einem langsamen Sterben unseres Körpers. Und das gilt ganz besonders für die Schafe des guten Hirten. Die Bibel sagt uns, diese Welt ist nicht unser Zuhause. Wir laufen hinter unserem guten Hirten her durch diese Welt, ohne wirklich irgendwo hier zu Hause zu sein. Und dementsprechend werden wir oft von dieser Welt behandelt. Dass wir als Christen wegen unseres Glaubens Nachteile in Kauf nehmen müssen, das gehört dazu, ein Schaf des guten Hirten zu sein. Weißt du, es ging Jesus nicht anders. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesen Versen, die wir heute uns in dieser Predigt anschauen, aber wenn du mich fragst, gehören diese Verse unserer heutigen Predigt zu dem Schönsten, zu dem Herrlichsten, was Jesus gesagt hat, als er hier auf dieser Erde unterwegs war. Ihr seid meine Schafe und niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Und wisst ihr, wie seine Feinde auf diese Predigt reagierten? Nur einen Vers nach unserem Abschnitt, Kapitel 10, Vers 31, da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Weißt du, das war die Realität für den guten Hirten hier auf der Erde. Und es geht seinen Schafen in dieser Welt oft nicht anders. Wenn Paulus in Römer 8 schreibt, wie herrlich es ist, dass Gott uns festhält und wir uns nichts von seiner Liebe scheiden kann, schreibt er auch. Wir werden geachtet wie Schlachtschafe jeden Tag. Aber der zweite Abschnitt des neuen ewigen Lebens, der Abschnitt nach dem Tod, da wirst du mit einem neuen Körper ohne Sünde, Leid und Feinde in alle Ewigkeit dein Leben in Fülle genießen. Du wirst das Leben haben und wie Jesus es sagt, du wirst es im Überfluss haben. In den Armen deines guten Hirten. Du wirst das Leben genießen, das Marc Aurel gesucht hat, als er sagte, nicht den Tod sollten wir fürchten, sondern dass wir niemals anfangen zu leben. Jesus sagt, Vers 28, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Aber wie macht der gute Hirte das eigentlich, dass er uns das ewige Leben schenkt? Wir haben ja gesehen, der Vater hat uns dem Sohn geschenkt. Der Sohn kennt uns. Der Sohn hält uns fest. Aber wie macht er das, dass er uns jetzt das ewige Leben schenkt? Das Kapitel verrät es uns. Er macht das, indem er sein Leben aufgab, damit wir leben dürfen. Er starb den Tod, damit der Tod keine Macht mehr über uns hat. Noch einige Verse vor unserem Abschnitt sagt Jesus in Kapitel 10, ab Vers 17, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Das bedeutet, als der Vater dich vor Grundlegung der Welt dem Sohn übergab, noch bevor es dich gab, da hat er zu seinem Sohn gesagt, damit dieses Schaf wirklich dein Schaf sein kann, musst du sterben, damit es leben kann, und zwar ewig leben kann. Dass du Schaf des guten Hirten sein darfst, das hatte für den guten Hirten seinen Preis, und zwar einen unfassbar hohen Preis. Er hat uns zu Schafen seiner Weide gemacht, haben wir eben in Psalm 100 gehört und gesungen. Und genau das passierte am Kreuz. Als der gute Hirte sein Leben für die Schafe in den Tod gegeben hat, damit für sie der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Und als der gute Hirte hat er sich dann das Leben am dritten Tag zurückgeholt, damit seine Schafe durch ihn dasselbe Leben bekommen. Und weißt du, um uns daran zu erinnern, ist auch dafür die Taufe wertvoll. Denn gerade wenn vielleicht diese Zweifel in dir hochkommen, gilt das denn alles auch für mich? Das hört sich ja super an, aber gilt das auch für mich? Bin auch ich ein Schaf des guten Hirten? Dann denke an deine Taufe. Denn in der Taufe sagt der gute Hirte zu dir, so sicher wie dich dieses Wasser von all dem Schmutz deiner Sünde befreit, so sicher habe ich dich durch mein Blut reingewaschen. Und das gilt für jeden, der auf diese Verheißung mit Glauben antwortet. Selbst wenn der Glaube schwach ist, denn das Blut ist stark. Ich bin durch das Blut von Jesus von aller Sünde reingewaschen. Und Jesus sagt mir, ich habe dich durch mein Blut zu einem Schaf meiner Weide gemacht. Und zwar nicht nur für morgen, nicht nur für übermorgen, sondern für alle Ewigkeit. Amen.